Glauben ersetzt Berge. Ich glaube an eine Zeit, mir meine eigene Welt zu bauen, ohne dass mir alle dabei über die Schulter schauen. Ich glaube an eine Zeit, in der drin ist, was vorn draufsteht, in der man nicht vor zwei ins Bett geht und nie vor mittags aufsteht. Ich glaube an diese Zeit wie Pumuckl an Meister Eder. Ich glaube an diese Zeit, denn Wissen kann heutzutage jeder. Ich glaube an diese Zeit wie Schneewittchen und die sieben Zwerge. Ich glaube an diese Zeit, denn Glauben ersetzt Berge.
Willkommen bei Freak Radio. Am Mikrofon begrüßt Sie Christoph Dierenbacher. Wir haben heute winterliches Wetter draußen. Vor dem Radiokulturcafé stürmt und schneit. Genau das Richtige für eine Weihnachtssendung. Wir haben hier bei Freak Radio heuer einen Weihnachtsgeschichtenwettbewerb begonnen. Und diejenigen, die uns Texte eingereicht haben, sitzen heute hier am Podium im ORF Radiokulturcafé und werden diese sozialkritischen, besinnlichen Texte selbst lesen. Und den Anfang macht heute Herr Wolfgang Kraus. Er wird uns zwei seiner Texte zum Besten geben. Und den Beginn würde ich vorschlagen, machen wir mit Wieder Kind.
Der alte Mann saß im Park auf einer Bank und genoss die Ruhe und die wärmende Kraft der Septembersonne. Umso mehr genoss er sie, als er wusste, dass es nicht mehr lange möglich sein würde, im Park, im Freien zu sitzen. Zwar trugen einige junge Menschen noch Kleidung mit kurzen Ärmeln, er aber musste sich jetzt schon wärmer anziehen. In der Ferne hörte er die Geräusche spielender Kinder, um ihn herum das Gemurmel der verschiedensten Gespräche, und es schien ihm, als ob nichts die Idylle stören könnte. Heute war ein schöner Tag. Er hatte die Augen geschlossen, sich in Tagträumen verloren, als die Granate einschlug. Er riss die Augen auf, zu oft hatte er das im Krieg erlebt. Zum Glück war er unversehrt geblieben und es war auch keine Granate gewesen, sondern ein Fußball jener Kinder, deren Lärm ihn die ganze Zeit schon gestört hatte. Und jetzt schossen sie noch auf alte, gebrechliche Menschen. Rücksichtsloses Pack. Denen würde er etwas erzählen. Hatten die denn keine Kinderstube? Ihm wäre der Hintern versohlt worden, wäre er als Kind ähnlich rücksichtslos gewesen. In seiner Kindheit hatte man noch Respekt gehabt vor dem Alter. In welcher Zeit lebte er heute eigentlich? Immer weiter steigerte sich seine Wut, bis ein Junge auf ihn zukam. Er mochte 9 Jahre alt sein, höchstens 11, verschwitzt und sein Gesicht war übersät mit Sommersprossen. Er wirkte durchaus geknickt in seiner zu großen Sportdress und seine Miene verriet trotz seiner fröhlichen Augen, dass ihm das Lachen vergangen war. Als er sich nah genug glaubte, zuckte der Bub mit den Achseln und rief zu dem alten Mann: »Entschuldigung, das war keine Absicht, seien Sie uns bitte nicht böse, wir werden jetzt sicher besser aufpassen.« In seinem Gesicht war eine unwiderstehliche Mischung aus Schuldbewusstsein und Lebenslust. Nein, dem konnte man nicht böse sein. Es gab doch noch anständige Kinder. Irgendwie tat der Bub dem alten Mann leid und da der Ball nach dem Einschlag gleich bei ihm liegen geblieben war, erhob er sich, ging zu dem Ball, holte mit dem Fuß aus und haute drauf. Da brach es in ihm auf. Plötzlich sah er sich wieder als Kind. Er erinnerte sich, wie er mit seinen Freunden im Park gespielt hatte, mit Glasmurmeln oder Indianer. Wie sie alle, Schuhe waren ja sehr teuer gewesen, barfuß auf die Bäume geklettert waren. Oder auch in Sensen gemähter Wiese mit aus Lederfetzen geflickten Bällen die großen Fußballkünstler imitiert hatten. Oder Kirschen gestohlen. Damals waren Kirschen noch ohne Angst vor Spritzmitteln essbar gewesen, am besten die aus fremden Gärten. Ihr größter Spaß aber war es gewesen, abends im Rudel durch die Straßen zu ziehen, an jedem Haus zu läuten und johlend das Weite zu suchen, wenn die Bewohner wütend aus den Fenstern geschimpft oder Wasser aus Kübeln auf sie zu leeren gedroht hatten. Und nicht nur einmal war einer von ihnen nass geworden. Oder im Winter, bis zu 5 Schlitten in einer Kette aneinander gehängt, waren sie dort gerodelt, wo sich heute Autos stauten. Rasend schnell waren sie gewesen, irgendwann zu schnell, gestürzt und in Schneewächten versunken. Und wenn sie dann, völlig durchnässt zu Hause angekommen waren, dann mussten sie ihren Müttern ein ähnliches Bild geboten haben, wie ihm der Junge heute. Der Ball schaffte es nicht ganz bis zu dem Buben, der dankte trotzdem, hob ihn auf, winkte noch einmal und rannte erleichtert zu seinen Freunden. Der Alte sah ihm lange nach. Für eine Sekunde war er wieder Kind gewesen. Heute war ein schöner Tag.
Sag ihr mal Danke und darf um 30 Sekunden Musik bitten. Wir hören zum Thema passend ein Kinderlied. Zurück zu einer Frick-Radio-Sendung, die heute weihnachtlich ausgefallen ist. Wir haben gerade einen Text gehört von Wolfgang Kraus, der uns ein Stück weit in die eigene Kindheit entführt hat. Und ich würde jetzt gern wissen, was Sie denn zu diesem Schriftstück inspiriert hat.
Unmittelbar kann ich es jetzt gar nicht mehr sagen. Ich habe die Geschichte schon vor einiger Zeit geschrieben. Das sind meinen Geschichten liegen Beobachtungen zugrunde, wenn ich durch die Straßen gehe, in der U-Bahn fahre, über Plätze oder Parks spaziere und mich dann irgendeine Szene sehe, muss gar nicht so sein, wie es im Buch steht, aber irgendein Element einer Szene erinnert mich an irgendwas oder setzt meine Fantasie in Gang, und ich denke, so ist diese Geschichte auch entstanden.
Danke einmal vorerst. Wir springen weiter zu einem anderen Text sozusagen. Frau Valerie Melcher, auch Sie haben uns einen Text eingereicht, den Sie auch für heute vorbereitet haben. Und ich würde Sie bitten, dass Sie uns diesen Text einmal vortragen und dann werden wir ein bisschen drüber plaudern.
Die Jungstar-Karriere. Bobby Gelber war dazu bestimmt, Jungstar zu werden. Vielleicht lag es daran, dass er seinen Nachnamen von klein auf als die Steigerungsform einer Farbe interpretiert hatte. Und zwar einer Farbe, die er als werdender Jungstar unweigerlich mit der Fröhlichkeit, dem Sonnenschein und den dazugehörigen Blumen assoziierte. Mein kleiner Sonnenschein, nannten ihn auch die Mutter und die Tanten. Nun könnte man meinen, die Assoziation sei etwas ganz Subjektives, aus dem eigenen Gemüt hervorgehendes, frühe Kindheitserfahrungen, welche in Bobbys Fall durchaus positive waren, mit einbeziehendes und sich so auf ein immer weiteres Bezugsquellenfeld ausdehnendes. Das ist leider nicht ganz richtig. Leider muss festgestellt werden, dass das menschliche Gehirn ein einziger assoziativer Schwamm ist, der sich unterschiedslos und ohne Skrupel mit Gehörtem, Gelesenem, Erinnertem und Geträumtem vollsaugt, wobei auf die jeweilige Quellenangabe völlig unwissenschaftlich nicht die geringste Rücksicht genommen wird. Posthum ist festzustellen, dass Gelb, die Farbe der Eifersucht, des Neids, des Fiebers und so weiter, im Leben des Bobby Gelber sehr wohl eine nicht zu unterschätzende Rolle gespielt hat. Ante mortem jedoch verlebte Bobby Gelber seine Jungstar-Jahre in der gutgläubigen Überzeugung vom Schicksal, wie schon der Vater und der Großvater vor ihm, mit einem durch und durch freudespendenden Namen gesegnet worden zu sein. Solange er das noch glauben konnte, war dem auch so. Bobby Gelber hatte ein Goldkehlchen. Das Goldene ist ja dem Gelben sowohl phonetisch als auch rein optisch sehr ähnlich, weshalb man es dem Bobby kaum übel nehmen kann, dass er dies als weiteren Schicksalswink auffasste. Er sang im Volksschulchor und später auch im Kirchenchor Altenmarkt so herrlich, zärtlich, wunderbar, dass die älteren Damen fast vor Rührung von den Bänken kippten und nur der beruhigende Gedanke an die bitteren Leiden unseres Herrn Jesu sie wieder halbwegs zur Vernunft bringen konnte. Besonders in der Advent- und Weihnachtszeit war Bobbys Goldkehlchen allerorts gefragt wie nie und die Ergriffenheit, die er auslöste, kannte keine Grenzen. Beim Krippenspiel, den Weihnachtsfeiern des Fußball- und des Trachtenvereins und im Gasthof zur Linde für die versammelten deutschen Pensionistentouristen, es flossen die Tränen und man wurde besinnlich. Ein richtiger kleiner Sonnenschein war, stupsten sich die Pensionistinnen in die Rippen und nickten. Das waren die Glanzjahre des Jungstars Bobby Gelber. Was der wahrlich herzliche und ehrlich bemühte Bobby nicht wusste, war, dass sich unter den wehmütig Lauschenden schon seit geraumer Zeit einer befand, der dem Bobby gar nicht wohlgesinnt war. Mit hochrotem Kopf und bei jeder Gelegenheit saß die Nemesis, die Hans Rödel hieß, ganz hinten, zum Beispiel im Schatten einer Säule, und war auch ergriffen, allerdings von einer unbändigen Wut. Rödel, das ist nicht rot, ist nicht röter, ist noch nicht einmal rötlich. Hans Rödel hatte diese namentliche Bürde schon seit Kindergartentagen als empörend empfunden. So saß er also hinten in den Schatten mit hochrotem Kopf und innerlich gelb vor Neid auf dem Bobby mit seinem superlativen Namen. Anders als Herdentiere in freier Wildbahn, die postpartum den Fluchtinstinkt schon intus haben, gehört der Mensch mittlerweile zu den Landtieren mit deutlich eingeschränktem Fluchtinstinkt und ist zutraulich wie ein Drusenkopf auf Galapagos. Inmitten dieser riesigen Menschenherde verweichlichter Fluchttiere gibt es allerdings auch vereinzelte Angriffstiere, Mutanten sozusagen, die ihre abhandengekommenen Instinkte durch neue, bissigere ersetzt haben. Da erhob sich der Mutant gegen den Drusenkopf und erschlug ihn, schloss der Pfarrer die Sonntagspredigt. Bobby Gelber war dazu bestimmt, Jungster zu werden. Jungster ist er geworden und dabei ist es dann auch geblieben. Hans Rödel beantragt eine Namensänderung, heißt jetzt Rötel und arbeitet für eine Telekommunikationsfirma.
Soweit die Jungster-Karriere. Was war für Sie der Auslöser für diese Geschichte?
Also eigentlich der Name. Das weiß ich nicht genau, wie mir der eingefallen ist, aber dadurch hat sich das dann irgendwie entwickelt, also quasi das... dieser Bobby eben durch seinen Namen gewisse Vorstellungen hat von sich selbst und sich das aber dann nicht ganz so entwickelt, wie er gedacht hat oder so.
Ja, wunderbar. Dann würde ich sagen, lassen wir doch sozusagen wieder eine männliche Stimme erklingen. Herr Kraus, ich darf Sie noch einmal bitten, einen zweiten Text zu lesen mit dem Titel Die Werkstatt.
Ingo hatte absichtlich Atelier gesagt, als er Verena eingeladen hatte. Sie war zwar eine verwöhnte junge Dame aus vermögendem Hause, ihm aber schien sie die begehrenswerteste Frau von allen. Und Ingo war sicher, dass sie niemals zugesagt hätte, hätte er ihr seine kleine Werkstatt als das beschrieben, was sie wirklich war. Die Tatsache aber, dass er ein Atelier sein eigen nannte, hatte ihr Interesse geweckt. Gerne wollte sie ihn besuchen, und schon bald sollte sie eintreffen. Aufgeregt versuchte Ingo in diesen letzten Minuten, seine Werkstatt derart in Ordnung zu bringen, wie er es in den letzten Jahren nicht geschafft hatte. Unter einem Tisch kehrte er Hobelscharten hervor, und als er sie eben wegwerfen wollte, entdeckte er darin eine kleine halbfertige Figur, die er verloren zu haben geglaubt hatte. Liebevoll drehte er das kleine Ding in seinen Fingern. Der kleine Lauser war eine seiner ersten Schnitzereien und Ingo erinnerte sich noch genau, wie er damals wütend geworden war. Irgendwie war sein Werk in seinem kreativen Chaos verschwunden, er hatte noch einmal von vorne beginnen müssen, aber mit dem unbestimmten Gefühl, den unvergleichlichen Ausdruck der ersten Figur nicht mehr zu erreichen. Und nun hatte er ihn wieder, betrachtete ihn so verliebt, dass er nicht hörte, wie jemand den Raum betrat. Verena öffnete die Tür und hätte am liebsten auf der Stelle wieder kehrt gemacht. Das also sollte ein Atelier sein. In dem kleinen Raum war alles staubig, verschiedenes Werkzeug lag irgendwo, an einem klobigen Tisch lehnte ein Besen und daneben, mitten in einem Haufen Hobelscharten, stand Ingo und starrte geistesabwesend auf ein kleines Stück Holz. Er machte einen armseligen Eindruck und es war wirklich nur die ihr anerzogene Höflichkeit, die Verena veranlasste, endlich doch zu grüßen. Aber sie würde diesen Besuch ganz sicher so kurz halten wie nur irgend möglich. Ingo schrak auf. Er stürmte zur Tür zu Verena. Fast wäre er dabei über den Besen gestolpert und hätte den kleinen Lauser abermals verloren. Er begrüßte Verena und stammelte dabei irgendwas. Er fühlte, dass er versagt hatte, wollte ihr helfen, den Mantel abzulegen, was sie aber mit einem Blick auf seine staubigen Hände dankend ablehnte. So folgte sie ihm zögernd auf dem Rundgang durch den Raum, stets darauf bedacht, mit ihrem teuren Mantel ja nirgends anzukommen. Ingo zeigte ihr eine Auswahl seiner Werke und war froh und erleichtert, als er merkte, dass die eine oder andere Figur doch Verenas Interesse fand. Zuletzt wollte er ihr noch zeigen, wie er arbeitete. Dazu hatte er ein Stück Holz vorbereitet und mit einigen geschickten Hobelstrichen brachte er es rasch in eine rohe Form. Flink arbeitete er mit Stemmeisen, Schlögel und Messer und schon nach wenigen Minuten waren Ansätze einer Gestalt zu erkennen. Verena hatte sich gelangweilt neben ihn gestellt. Nie in ihrem Leben hatte sie mit eigenen Händen gearbeitet. Sie hatte daher auch nur wenig Sinn für solche Menschen und es war ihr wirklich ein Rätsel, wie sich der einfache Ingo in ihr Leben hatte drängen können. Aber plötzlich meinte sie, in dem Holz Ansätze eines Gesichtes zu erkennen. Sie drängte sich näher, merkte dabei gar nicht, dass sie mit ihrem Mantel an der Werkbank lehnte, aber es war wirklich nicht zu fassen. Unter Ingos Werkzeugen formte sich tatsächlich eine Nase und ein Mund aus dem Holz. Und mit jeder seiner Bewegungen wurde die Gestalt deutlicher, mühelos und selbstverständlich, wie ihr schien. »Für dich«, sagte Ingo schließlich und hielt ihr die Figur entgegen. Kein Kunstwerk, aber doch deutlich das Bild eines Mädchens. Fassungslos betrachtete Verena sein Werk und betastete zart die Konturen des Gesichtes. Dann, unvermittelt, legte sie die Figur zur Seite, blickte Ingo in die Augen und sagte, »Darf ich auch einmal probieren?« Ingo glaubte, nicht richtig gehört zu haben. Als sie aber ihre Frage wiederholte, kramte er aufgeregt nach einem passenden Holz, spannte es ein und reichte Verena seinen Hobel. Sie meinte, er brauche ihr nichts zu erklären, sie habe ja soeben alles gesehen und so schwer war es ja offenbar nicht. Also setzte sie den Hobel an, aber die Schneide verhakte sich. Sie drückte kräftiger, aber ohne Erfolg. Da riss sie mit der linken Hand am Werkzeug, rutschte ab und sah, dass ihr nicht sehr viel gelungen war, aus einem abgesplitterten Eck am Holz. Ingo lachte. Er trat hinter sie, umfing Verena mit seinen Armen, mit seiner linken ihre linke und mit seiner rechten ihre rechte Hand. Sein Herz machte einen Luftsprung. So nah war er ihr noch nie gekommen. Gemeinsam setzten sie den Hobel an, ein gleichmäßiger, ruhiger Strich, und aus dem Hobel sprangen lange, geringelte Scharten. Dazu ein paar Erklärungen, ein zweiter und ein dritter Strich, dann zog er seine Hände zurück und überließ Verena ihrem Schicksal. Und wirklich, ihre Bewegung war nicht so ruhig, nicht so gleichmäßig wie die gemeinsame, aber aus dem Hobel sprang ein Span, ein kleiner, kurzer, aber ein echter flockengleicher Span. Verena betastete die 2 Zentimeter lange von ihr gehobelte Fläche, bückte sich nach dem Span und reichte ihn Ingo. »Für dich«, sagte sie, und Ingo strahlte sie glücklich an. Auch in Verenas Gesicht war Lachen und auf ihrem Mantel Hobelscharten.
Herzlichen Dank für diese, ja, ich würde sagen, besinnliche Geschichte, für diese tiefgründige Geschichte. Das Werkstück quasi als Gleichnis für eine Beziehung, wenn man das so verkürzt zusammenfassen darf. Eine Beziehung, die sich langsam aufbaut. Wie kommt man auf derlei Gedanken?
Ich bin ja selbst im Hauptberuf mechanisch tätig, führe einen Betrieb heute, war früher mehr in der Werkstatt und stoß nicht immer auf ungeteilte Zustimmung, wenn man dann irgendwo mit öligen Händen, also ich arbeite nicht mit Holz, sondern mit Metall, wenn man dann mit öligen Händen und schmutziger Kleidung irgendwo auftritt. Und wenn man dann so nachdenkt über die Welt, über die Frauen und ein bisschen ins Träumen kommt, dann reimt sich halt eine Geschichte zusammen, wo man auch punkten kann. Ich habe das Ganze halt dann auf die Holzwerkstatt umgemünzt. weil es vielleicht leichter zu begreifen ist. Und ja, ist für mich eine sehr sympathische Geschichte geworden.
Ja, wunderbar. Dann gehen wir weiter zum nächsten Text. Wir schauen wieder in Richtung Orange Maus, so wie schon die Jahre zuvor. Und ich darf jetzt Adina Wilke bitten, zwei Texte, wenn ich bitten darf, von Stefan Mann uns vorzutragen.
Mit Sommernachtstraum. Sie schauen zu, wie langsam die Sonne untergeht. Das Wasser ist klar und ruhig. Das Liebespaar sitzt am Tisch und trinkt gemütlich Rotwein. Sie schauen sich tief in die Augen. Sie denken nach, wann sie sich zum ersten Mal kennengelernt haben. Sie waren sehr verliebt. Sie waren sehr schüchtern. Sie ließen sich Zeit, ineinander sich zu verlieben. Er sagt zu ihr: Ich mag dich. Du bist so hübsch und nett. Sie: Danke, du bist ein schöner Mann. Ich habe so einen schönen Mann noch nie kennengelernt. Er schaut auf den anderen Tisch rüber zur anderen Frau, die flirtet mit ihm. Diese möchte, dass er zu ihr kommt, weil sie seine Liebe haben will. Prinz stört 100-jährigen Schlaf. Die Frau, die nicht eingeladen wird, fängt an zu spinnen. Prinz Stefan kommt herein und sagt: Gib das Spinnrad her. Ich will nicht, dass das ganze Schloss schläft. Der Prinz ist grantig. Der Prinz kann es nicht mehr erwarten, König zu werden. Seine liebste Prinzessin soll nicht schlafen, sondern sie muss seine Königin sein. Die Frau und der Prinz streiten ums Spinnrad. Der Prinz nimmt es sich, trägt es raus und zündet es an. Die Frau läuft zum Fenster, dem Spinnrad nach, fällt runter und verbrennt. Die geliebte Prinzessin kommt. Prinz: Jetzt können wir heiraten. Ich werde König.
Eine etwas andere Interpretation des Dornröschens. Ich würde vorschlagen, wir machen etwas Musik, bevor wir dann uns den Guten zuwenden. Willkommen zurück bei einer weihnachtlichen Sendung von Frickradio. Wir hören jetzt einen Text von Gerhard Wagner, der für die heutige Sendung ein Stück weit adaptiert wurde. Der Titel heißt Wir sind die Guten.
Eine Weihnachtsspendenaktion. Der Moderator. Guten Abend, meine Damen und Herren. Willkommen zu unserer Wir sind die Guten Abschlussgala. Weil heute Sommerbeginn ist, begrüßen wir Sie live vom Donauinselfest. Insert Applaus. Das Publikum applaudiert brav. Der Moderator. Wir kommen nun zu unserer ersten Live-Versteigerung, wendet sich zu seiner Assistentin. Darf ich bitten? Assistentin tut so, als würde sie eine Rollstuhlfahrerin hineinschieben. Doch sie hat Mühe mitzukommen, weil es sich um einen Elektrorollstuhl handelt. Insert Die arme Frau, bitte applaudieren Sie aufmunternd. Das Publikum applaudiert mitleidig. Der Moderator, guten Tag, Sie sind? Hält Frau F. kurz das Mikrofon hin und beugt sich übertrieben hinunter. Frau F., Dr. Frieda Frauenstein. Der Moderator reißt das Mikrofon hoch, kumpelhaft. Ich darf doch Frieda sagen. Frau Dr. Frauenstein. Aber das hört man kaum, weil sie kein Mikrofon hat. Der Moderator ändert blitzschnell die Miene auf sehr ernst. Frieda hat ein schweres Schicksal hinter sich. Mit 3 Jahren hat sie eine missglückte Grippeimpfung an einen Rollstuhl gefesselt. Jetzt gibt es ein großes Problem. Sie möchte gerne Auto fahren, aber sie verdient viel zu wenig in der Korbflechterwerkstätte, weil ein Auto für ihren Rollstuhl sehr teuer ist. Deshalb eine große Bitte. Welche Firma sponsert unser Frieda ein Auto? Sie hat sich auch verpflichtet, während der Fahrt einen Pullover mit dem Logo der Spendefirma zu tragen. Und aus Dankbarkeit wird sie auch ein Wir sind die guten Logo auf beiden Seiten ihres neuen Autos affischieren, begeistert. Na, sagen Sie selbst, meine Damen und Herren, ist das was? Frau Dr. Frauenstein wischt sich die Zornestränen ab. Insert Applaus. Das Publikum applaudiert heftig. Moderator leise zischend zu Frau Dr. Frauenstein. Nicht abwischen, das haben wir doch ausgemacht. Kannst du nicht noch ein bisschen mehr flänen, Mädel, für die Kamera? Winkt die Assistentin herbei. Das Publikum applaudiert noch immer. Die Assistentin fängt die Tränen in einem eleganten Flakon auf. Der Moderator winkt den Applaus ab. Und nun, meine Damen und Herren, etwas ganz Besonderes. Enthusiastisch. Für unsere Wir sind die guten Versteigerung, wer bietet mehr, können Sie jetzt die Tränen von Frieda ersteigern. Eingefasst in einem interessanten Flakon von Dada Vergauce. Das Publikum applaudiert tobend. Der Moderator. Also Frieda, du bist jetzt unsere erste Versteigerung. Zur Assistentin. Bitte, weist mit der Hand in die hintere Ecke. Die Assistentin stellt Frau Dr. Frauenstein in der hinteren Ecke ab, mit dem Rücken zum Publikum. Hinten auf dem Rollstuhl ist das Wir sind die guten Spendenaktionslogo platziert. Das Publikum applaudiert ungerührt. Der Moderator. Und nun kommen wir zu unserer nächsten Versteigerung.
Ja, ich habe hier, während Herr Wagner noch gelesen hat, schon die eine oder andere lächelnde Miene gesehen. Jetzt würde mich schon interessieren, wie dieser Text auf Sie gewirkt hat. Ladies first, wenn Sie schon so...
Also ich fand es sehr amüsant, weil dieser Sarkasmus so viel Ehrlichkeit intus hat. Und genau das hat mich eben berührt und amüsiert an dem Text. Ja.
Ich kenne die Medienwelt ja nur von außen, aber es ist eigentlich so geschrieben, wie ich mir es vorstelle, dass es von innen dann läuft, dass man sich letztlich selbst der Nächste ist und dass das eigene Projekt wesentlich wichtiger ist als die Botschaft, die er vordergründig vermitteln will. Und das finde ich echt originell getroffen, mit aller Bitterkeit, die drinnen steckt. Und ich fürchte, es ist wahr.
Frau Melcher, wie ist Ihnen ergangen? Weil Sie waren so diejenige, die zwar nicht lautschallend gelacht hat, aber das eine oder andere Zucken habe ich dann doch gesehen.
Ja, also es war wirklich sehr lustig und halt eben diese leichte Übertreibung, aber dann eben auch nicht zu übertrieben, weil es ist schon was dran, eben wie die anderen auch gesagt haben. Das ist, glaube ich, das Lustige dran, dass man es doch erkennt aus dem Fernsehen, was man so sieht.
Ja, wunderbar, dann darf ich wiederum um einen 30 Sekunden Musikbeitrag bitten. Wir hören wiederum Weihnachtslieder für die Panflöte neu interpretiert sozusagen. Ja, willkommen zurück zu einer Freak-Radio-Sendung, die heute einen weihnachtlichen, besinnlichen Bezug hat. Wir hören Texte von verschiedenen jungen Schriftstellern, die uns Texte zur Verfügung gestellt haben, um sie in dieser Sendung vorzutragen. Und ich darf nun Frau Wilke bitten, uns die nächsten Texte von Herrn Stefan Mann vorzutragen.
Regen im Juli. Ich gehe gerne raus. Die Bewegung täte mir gut. Ich möchte mir nicht wehtun, muss aufpassen, dass ich nicht ausrutsche. Ich brauche feste Stiefel. Der Regen schmeckt wie eine Schokolade. Sommer ist schön, wenn es nicht regnet. Die anderen sind grantig, wenn es immer regnet. Aber Regen muss sein. Den braucht die Erde. Das sehe ich ein. Mein Geburtstag geht in den Sommer rein. Ich freue mich, wenn ich älter werde. Ich muss selbstständiger werden. Der Regen kühlt mich ab. Meine Haare wachsen schnell. Wenn es zu heiß wird, muss ich mir die Haare schneiden lassen. Dann sagen die Mitarbeiter, ich muss einen Hut aufsetzen. Ich will ein Wörtchen mit der Wettervorhersage in Wien reden, damit es wieder schön und heiß ist, dass ich zum Schwitzen komme. Ich fühle mich nicht wohl, wenn es im Juli regnet. Der Baum des Lebens. Wenn es Frühling wird, bedeutet der Baum des Lebens den Menschen sehr viel. Sie schauen den Baum dann gerne an. Sie wissen nicht, wer diesen Baum geschaffen hat. Er steht immer draußen, egal ob es warm oder kalt ist. Er hat grüne, hellbraune Blätter und Eicheln sind oben. Der Nachwuchs ist rosa und Würstel hängen oben. Die Dornen sind gefährlich, man muss aufpassen. Als Mensch bin ich wie dieser Baum. Ich finde es schön, mir den Baum anzuschauen, gute und schlechte Zeiten zu haben, wie der Baum. Das ist das Leben.
Herzlichen Dank für diese wunderschöne Lesung. Ich möchte nun weitermachen mit Texten von Arne Traun, einem Studenten, der sich momentan im Ausland befindet und deshalb heute hier nicht dabei sein kann. Aber Gerhard Wagner, Sie waren so nett und haben seine Texte für uns vorbereitet. Ich würde Sie jetzt einmal um den Herbst bitten, als ersten Beitrag.
Ich streife den Zebrastreifen mit meinem Blick. Wie der Zebrastreifen, so will auch ich auf der Straße liegen und einfach den warmen, grauen Asphalt an meiner Wange spüren und mich um nichts kümmern müssen. Ich höre die Hupen, aber sie sind ganz leise, ganz weit weg, fast die Musik. Die Sonne scheint mir ins Gesicht. Hinter meinen geschlossenen Augenlidern verwandelt sich das Dunkelrot plötzlich in ein freundliches, mit geschlossenen Augen in die Sonne schauen, Hellrot. Und ich spüre die Wärme auf beiden Wangen, auf der Asphaltwange und auf der Sonnenwange. Es ist vielleicht das letzte Mal, bevor der Winter kommt. Ich kuschle mich an die Straße und lächle. Die Hupen? Was für Hupen? Was für Leute? Die, die mich jetzt wegragen und laut schreien und fluchen, weil sie es, was weiß ich, wie eilig haben und dorthin müssen? Von mir aus sollen sie mich anzeigen. Ich werde eine Persönlichkeitsstörung vortäuschen und werde mich bei der Befragung einfach wie ein Zebrastreifen verhalten. Ein Zebrastreifen ist doch ein weithin akzeptiertes und geschätztes Element unserer Gesellschaftsordnung. Wer wird mir also vorwerfen, dass ich mich wie ein ordentlicher Zebrastreifen verhalten habe? Der Einzige, der das Recht dazu hätte, wäre wohl der Zebrastreifen selbst. Und der hat gelächelt.
Herzlichen Dank. Auch hier sehe ich wieder Schmunzeln auf den Gesichtern unserer Zuhörer und Teilnehmer. Wie wirkt dieser Text auf Sie? Welche Interpretation würden Sie ihm geben?
Es ist amüsant, sich mal mit einem Zebrastreifen zu vergleichen. Und weil ich diesen Vergleich persönlich noch nie angestellt habe und allein die Vorstellung macht die Fantasie schon verrückt.
Herr Kraus?
Ich tue mir ein bisschen schwer, auch wenn ich gelächelt habe. Gelächelt vorwiegend wegen dem Schluss, weil er sich dann auf den Zebrastreifen bezieht und der ihn angelächelt hätte. Insgesamt klingt es für mich nach Selbstmord und mit diesem Szenario tue ich mir persönlich ziemlich schwer. Ich bin also doch ein sehr lebensbejahender Mensch.
Da bin ich mir gar nicht so sicher, ob das wirklich ein Selbstmord ist, weil es ja auch sein kann, dass man sich einfach so auf die Straße legt, weil es einem alles reicht und man sich dann nicht drum kümmert und die Autos, wenn sie sehen, da liegt jemand am Zebrastreifen, müssen ja nicht um einen drüber fallen. Also man legt sich einfach auf den Zebrastreifen und jetzt ist alles egal. Der Arne Traun, den ich auch persönlich kenne, der als Student jetzt eben mit Studentenaustausch in Portugal ist, der auch in YouTube mehrere Sachen von seiner Lesung mal eingespielt hat. Er hat so sehr liebenswürdige Geschichten, wo auch immer wieder irgendeine kleine Störung, die wir als Behinderung sehen würden, vorkommen. Also es ist auch in den anderen Texten, die wir dann einspielen, die er selber liest, die Rede von Herzinfarkt, aber das Paradoxon bewahrt den Menschen davor, einen Herzinfarkt zu bekommen zum Beispiel. Und diese kleinen liebenswürdigen Elemente, die auch da irgendwo drinnen sind, der baut eine Beziehung mit einem Zebrastreifen auf, was ja wirklich absurd ist, sind aber meiner Meinung nach das sehr Reizvolle an dieser Geschichte.
Soweit, so klar. Frau Milcher, wie ist Ihnen ergangen beim Zebrastreifen, nachdem der jetzt doch für Diskussionen sorgt?
Ja, ich habe das jetzt auch nicht so als Selbstmord aufgefasst oder das ist mir entgangen, diese Möglichkeit. Aber ich finde es immer spannend und es kann auch sehr lustig sein, wenn man irgendwie die Welt, die wir kennen, dann aber doch anders erklärt, als wir sie kennen oder was anderes damit macht, was wie mit dem Zebrastreifen zum Beispiel. Also vielleicht, wenn wir jetzt dann alle nach Hause gehen, werden wir die Zebrastreifen, soweit wir sie unterm Schnee noch sehen können, irgendwie anders betrachten.
Ich darf um die nächste Musikzuspielung bitten, bevor wir dann den zweiten Text, den Sie, Herr Wagner, schon angekündigt haben, hören werden. Bin neugierig, ob der ähnliche Diskussionen auslöst wie der letzte. Willkommen zurück zu einer Weihnachtssendung von Frickradio. Es bewahrheitet sich eine Radioweisheit. Die wirklich interessanten Dinge tauchen in der Pause auf. Ich würde gerne Sie, Frau Manager, noch fragen, was das Schreiben denn für Sie bedeutet. Weil Sie haben gesagt, Sie schreiben nicht hauptberuflich sozusagen, sondern sind im Brotberuf Übersetzerin. Was reizt Sie daran, die Feder oder Computertastatur in die Hand zu nehmen und eigene Texte zu schreiben?
Naja, also erstens mal, ich schreibe nicht als Brotberuf, weil dann wäre ich sehr dünn, was auch Vorteile hätte, aber ich finde es einfach eine irrsinnig interessante Möglichkeit, sich was zu überlegen oder bestimmte Themen zu erforschen oder ja, es eigentlich unbegrenzte Möglichkeiten und das ist irgendwie die Ausdrucksform, die mir am meisten zusagt, persönlich.
Herr Kraus, sehen Sie das ähnlich oder gibt es für Sie noch andere Motive, die eigenen Gedanken zu Papier zu bringen?
Das ist durchaus ähnlich. Ich bin auch hauptberuflich ganz anders beschäftigt, im technischen Umfeld mit Werkzeugen und habe da fast ausschließlich mit Männern zu tun. Ich bin aber durchaus ein sensibler Mensch und für diese Sachen, für Gefühle und Emotionen ist in dem Berufsumfeld kein Platz. Ich habe vor langer Zeit schon begonnen zu musizieren und vor ein paar Jahren dann auch begonnen, Musik zu veröffentlichen. Es sind 2 CDs mittlerweile entstanden und am Markt erhältlich. Und geschrieben habe ich parallel dazu und das ist für mich eine Frage des Augenblicks, ob ich eine Emotion oder einen Gedanken musikalisch oder literarisch verarbeite. In jedem Fall habe ich dann bei Gelegenheiten wie Lesungen oder in irgendeiner Form auch Vernissagen oder wo man halt auftritt mit diesen Sachen, Kontakt zu ganz anderen Menschen, als ich es beruflich habe. Und das ist für mich eigentlich eine sehr schöne Sache. Leben könnte ja nicht davon, aber dieser ganz andere Kontakt und andere Wertigkeiten macht es für mich sehr wertvoll.
Also wenn man so will, eine willkommene Abwechslung zu dem, was man sonst beruflich macht, um das täglich Brot, den Lebensunterhalt zu verdienen.
Genau, also ich sage immer, der runde Ausgleich zu meinem eckigen Beruf.
Was genau machen Sie beruflich?
Wir produzieren und schärfen Werkzeuge, Zerspannungswerkzeuge für Holz- und Kunststoffbetriebe, sprich Tischlereien, haben Kunden von Privatpersonen bis zu Industriebetrieben, aber das Gros ist der Gewerbebetrieb, der Tischler als Gewerbebetrieb. Ja, und da geht es halt um Präzision, um Termintreue, um scharfe Schneidkanten, um Materialzerspannung.
Ja, scharfe und nicht um Emotionen. Kanten ist ja eh ein gutes Stichwort für den heutigen Wettbewerb, weil wir haben durchaus einige Texte bekommen, die solche Kanten aufweisen. Anne Traun ist einer derjenigen, die uns Texte zur Verfügung gestellt haben. Und ich darf jetzt Herrn Gerhard Wagner ein zweites Mal bitten um ein Paradoxon. Wir werden lernen, was es mit einer paradoxen Liebe auf sich hat.
Es lebte einmal ein Mathematiker, der liebte das Paradoxon. Er bewies, dass sich die Erde drehte und doch gleichzeitig stillstand. Er bewies, dass 0 eigentlich 1 und 1 eigentlich 0 war. Und schließlich bewies er sogar, dass ein Kreis eigentlich eine gerade Linie war. Eines Tages wollte dieser Mathematiker beweisen, dass er selbst nicht existierte. Das war gar nicht so leicht und er musste viele Wochen hinter seinem Schreibtisch sitzen, bis er es endlich geschafft hatte. Und weil er es endlich geschafft hatte, freute er sich so sehr, dass er eigentlich einen Herzinfarkt hätte bekommen müssen. Der Herzinfarkt schickte sich schon an, den Mathematiker zu holen. Da trat das Paradoxon hinzu und sagte zum Herzinfarkt: Ich weiß, du willst hinunter zum Mathematiker. Warum willst du ihn holen? Wem hat er denn mit seinen sinnlosen Beweisen geschadet? Da antwortete der Herzinfarkt: Der Wissenschaft! Der Wissenschaft hat er geschadet! Und das Paradoxon erwiderte: Nein, er hat der Wissenschaft nicht geschadet. Er hat seine Beweise weder veröffentlicht, noch hat er sie irgendjemandem gezeigt. Und selbst wenn er das getan hätte, hätte sie niemand ernst genommen. Aber siehst du nicht, sagte der Herzinfarkt, siehst du nicht, wie gut es passt? Er hat gerade bewiesen, dass er nicht existiert. Und schau doch, wie er sich freut. Kannst du dir einen besseren Augenblick zum Sterben denken? Ich verspreche dir, es wird schnell gehen. Nein, widersprach das Paradoxon, ich werde es nicht zulassen. Dieser Mann liebt mich. Er liebt mich sogar so sehr, dass er gerade bewiesen hat, dass er selbst nicht existiert. Lass mich statt dir hinuntergehen. Wenn ich ihm jeden einzelnen Tag zur Seite stehe und ihn so liebe, wie er mich liebt, dann kann er auch weiterleben, ohne zu existieren. Daraufhin wusste der Herzinfarkt nicht mehr, was er sagen sollte, und er ließ das Paradoxon gehen. Und er sah, dass es eine gute Entscheidung gewesen war, denn die beiden wurden glücklich und lebten viele Jahre, bis die Augen des Mathematikers zu schwach waren, die alten Gleichungen zu lesen und die Hand zu zittrig, um neue hinzuzufügen. Als es schließlich soweit war, trat der Herzinfarkt still beiseite und überließ es der Altersschwäche, in der Nacht hinunterzusteigen und den alten Mathematiker im Schlaf zu entführen.
Auch hier würde ich jetzt keinen Selbstmord sehen, wohl aber einen Aufruf zur Lebensfreude. Mich würde interessieren, wie unsere Zuhörer hier diesen Text erlebt haben.
Es war interessant, die Gegenüberstellung und dieses Bild, das der Autor hier verwendet. wenn man sich eben so die Frage noch nie gestellt hat und so schön wurde noch nie, also habe ich noch nie über den Tod sprechen gehört. Also wie mit Samthandschuhen angefasst wurde das Thema. Und ich finde, das hat was sehr Feines und Lebensbejahendes, obwohl es dem Leben endet, bei dem Mann hier zugeht, ja.
Ja, wir gehen auch mit Riesenschritten auf das Ende der heutigen Sendung zu. Man soll es kaum glauben, eine Stunde neigt sich schon dem sprichwörtlichen Ende zu. Ich würde aber noch bitten um zwei Texte, einerseits von Ihnen, Herr Kraus, den letzten Ihrer drei vorbereiteten Beiträge, das Wunder, wenn ich mich recht entsinne, bevor wir dann in den Stall wechseln werden.
Es ist die weihnachtlichste meiner Geschichten. Vor einer halben Stunde hatte es wieder zu schneien begonnen und der Zeitpunkt hätte kaum passender sein können. Ein letzter Schimmer der Abendsonne warf sein mildes Licht auf die dicken Flocken, die gleichmäßig zu Boden tanzten und bedeckten, was sich ihnen in den Weg stellte. Sogar auf Daniels Nasenspitze setzte sich eine, kitzelte ihn und er musste lachen, als er sie wegwischte, obwohl ihm eigentlich gar nicht danach zumute war. Still war es auf der Straße, nur wenige Menschen huschten noch schattengleich und eingehüllt in dicke Mäntel an Daniel vorbei, um endlich hinter Haustoren zu verschwinden. Zu hören waren sie kaum, der Schnee schluckte alle Geräusche und bald war Daniel allein. Er fühlte sich einsam, als er ziellos durch die Stadt stapfte. Heute war Weihnachten, der heilige Abend, und durch so manches Fenster, wenn die Vorhänge nicht so dick waren, konnte er Christbaumlicht erkennen und die Schatten von Menschen, die einander umarmten. Andere schienen aufgeregt zu hüpfen, das mussten die Kinder sein. Weihnachten war ein Fest für Kinder. Daniel dachte an zu Hause. Er war kein Kind mehr, das wurde ihm heute zum ersten Mal schmerzlich bewusst. Viele heilige Abende hatte er im Kreis seiner Familie verbracht und gerne erinnerte sich daran, wie er mit seinen Geschwistern aufgeregt an der verschlossenen Zimmertür gelauscht hatte, ob sie nicht das Christkind hören oder gar sehen konnten, um dann, als sie endlich jenes Klingeln vernommen hatten, ins Zimmer zu stürzen und sprachlos, überwältigt vom Glanz des Lichterbaumes innezuhalten und vorerst sogar auf die Päckchen zu vergessen, die üppig den Boden schmückten. Heuer konnte er zum ersten Mal in seinem jungen Leben nicht im Kreise seiner Lieben feiern. Daniel studierte nun Physik, wusste, dass es weder Wunder gab noch übernatürliche Geheimnisse, und eben jenes Studium hatte ihn in diese fremde Stadt verschlagen. Im Grunde war er froh darüber, er fühlte sich stark und erwachsen und gerne nahm er die Herausforderung an, auf sich gestellt zu sein. Nur heute fiel es ihm ein wenig schwer, fühlte er sich ein wenig unwohl und verlassen. Zwar war er kein sehr gläubiger Mensch, sein Glaube begann erst dort, wo die Physik endete. Er wusste natürlich auch längst, dass es kein Christkind gab und keinen Weihnachtsmann und dass all die Wunder um den heiligen Abend Inszenierungen waren der Erwachsenen für die Kinder. Aber er vermisste die Geborgenheit, die er mit seinen Erinnerungen verband und die er durch die hell erleuchteten Fenster der Häuser um ihn zu spüren meinte. Ein eigenartiges Gemisch aus innerer Ruhe einerseits und Traurigkeit andererseits erfüllte Daniel, als er durch die nun schon schwarze Nacht schritt. Bald würde er sein Quartier erreicht haben, ein einfaches Zimmer mit Bad in einer einfachen Pension, und nichts würde ihn erwarten. Zu kurz war er erst hier, um Freunde zu haben, die ihm ein Fest bereiten oder ihn mitfeiern lassen würden, und die Geschichten, in denen ein Englein oder das Christkind dem einsamen Knecht im Wald eine Überraschung bereitet hatte, die waren nett, aber eben nur gut erfunden. Irgendwie tat es Daniel nun leid, dass ihm sein Forschungsdrang alle Illusionen geraubt hatte, dass er in allen sogenannten Wundern, die ihm widerfahren waren, nach kurzer Zeit das Wie entdeckt hatte. Er müsse sich nichts vormachen, tröstete sich Daniel, der heilige Abend wäre eine Nacht wie jede andere. Er öffnete das Haustor, klopfte den Schnee von seinen Schuhen und stieg die Treppe nach oben. Still war es im Haus. War er der Einzige hier drinnen? Manche der anderen Mieter mochten das Fest bei Freunden in der Stadt verbringen, andere waren über die Feiertage nach Hause gereist. Daniel hatte das auch erwogen, für ihn war das aber zu teuer gewesen. Er würde den Abend hier verbringen, vielleicht ein wenig lesen und zeitig schlafen gehen. Wie immer zog er die Schuhe noch vor der Zimmertür aus und stellte sie daneben. Im Haus war von Weihnachten nichts zu spüren, wie denn auch, und auch Daniel hatte den Gedanken daran verdrängt, als er die Tür öffnete. Aber da war ein seltsamer Geruch im Zimmer und es war auch nicht finster. Auf seinem Tisch stand ein kleines Bäumchen, geschmückt mit zwei Kugeln aus Glas und davor eine Kerze, deren Flamme den ganzen Raum füllte mit Licht, Wärme und Duft. Daniel war überwältigt und erstaunte betroffen.
Herzlichen Dank für diesen sehr weihnachtlichen Text. Als sozusagen Abschluss der heutigen Sendung möchte ich noch einmal Herrn Gerhard Wagner bitten, uns eine weihnachtliche Geschichte zum Besten zu geben, die den Titel Der Stall trägt. Ich darf mich jetzt schon verabschieden. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal, sagt Christoph Dierenbacher, namens der gesamten Frickradio-Redaktion, schöne und gesegnete Weihnachten.
Im Stall. Der Stall ist kein Ort des Feierns, normalerweise. Und dennoch knieten Könige dort und Weise und einfache Leute vom Land. Sogar die Sterne schickten funkelnde Zeichen und zwischen Himmel und Erde war Gesang. Da sangen sogar die Tiere mit Verheißung und Hoffnung. Der Rücken des müden Ochsen war heil, die Klaue des Esels tat nicht mehr weh, als er vorsichtig zum Kind rückte, und das Schaf, das längst schon nicht scharf sah, erkannte deutlich das Kind und seine Geburt als Fest des Lebens. Und noch mehr, sie verspürten diese Wärme im Herzen, sie verstanden ihre Möglichkeiten des Liebens, des Friedens, des Lebens. Die Menschen, die sehen, die spüren das auch.